möchte Sie auch alle herzlich grüßen an diesem Abend. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Bei den einleitenden Worten vom Bruder Buch ist mir ein Aspekt aufgegangen, den ich eigentlich bisher gar nicht so bedacht habe. Aus dem Grund, weil ich das eigentlich für selbstverständlich gehalten habe. Aber wenn wir den Ausdruck prophetisches Wort hören, kann es ja bei uns sehr schnell so schalten, dass wir denken, aha, da geht es jetzt um die Zukunft. Also schon in Richtung Wahrsagen. Zwar nicht in dem unguten Sinn, nicht wahr, wie es die Wahrsager machen, die sich anbieten, sondern schon biblisch. Das, was eben das prophetische Wort im Blick auf die Zukunft auszusagen hat, das ist zweifellos ein Aspekt. Aber der andere ist genauso wichtig und notwendig, nämlich ein Hervorsagen in der Gegenwart. Und darum ist ein solches Thema wie an diesem Abend ja möglich. Das prophetische Wort erklärt uns die Weltlage. Nicht wahr? Da geht es jetzt nicht darum, dass wir in die Zukunft hineindenken und überlegen, was alles kommen wird, sondern wir bekommen erklärt und aufgezeigt, was jetzt ist, was vorliegt. Ich vergesse nicht das Anliegen von Dr. Scharpf, das war einer meiner Lehrer in Frankfurt während der Ausbildung im theologischen Seminar. Der hat es sehr praxisbezogen alles gemacht, sein ganzer Unterricht war so. Hat auch ein Buch geschrieben über die Geschichte der Evangelisation. Und ihm war es wirklich ein Herzensanliegen, uns beizubringen, dass wir in der Verkündigung dem Hörer das vermitteln sollen, dass er sich Situationsklarheit verschafft. Das war sein Begriff. Situationsklarheit. Und was ist das? Das ist doch, dass einer feststellt, wie steht es jetzt hier und heute um mich in der Gegenwart? Wie ist jetzt meine Lage, meine Situation? Dass man sich nicht irgendetwas vormacht, sich in irgendetwas hineinträumt, ein Theaterspiel betreibt oder sowas, sondern Situationsklarheit muss sein. Und das ist für uns wichtig und nötig und den Dienst will uns das prophetische Wort leisten. Nicht nur im Blick auf uns selber, ganz persönlich auf unsere Person, sondern auch, wie es um unsere Welt steht. Wie will denn einer, der... Ich habe ja gestern Abend da schon eine Andeutung gemacht. Wie will denn einer, der Regierungsmacht übernehmen will, ein Rettungsprogramm haben und ausarbeiten, wenn er überhaupt keine richtige Diagnose stellt? Kein Arzt kann die rechte Therapie einleiten, wenn er eine falsche Diagnose stellt. Das geht doch gar nicht. Da wird dann irgendwas herumlaboriert und am Ende ist der Patient kränker als vorher. Also der Hinweis, dass wir uns Situationsklarheit verschaffen müssen, ist lebensnotwendig. Noch einmal, diesen Dienst will uns das prophetische Wort leisten. Situationsklarheit verschaffen und nun jetzt speziell über die Weltlage. Was sagt das prophetische Wort darüber aus? Es geht also jetzt in einem ersten Teil, eben unter der Frage, was sagt das prophetische Wort über unsere Weltlage? Es geht jetzt um den biblischen Befund. Ich weise ihn auf Psalm 2. Vielleicht erscheint das manchen weit hergeholt. Aber das ist ein solch prophetischer Psalm, dass man eigentlich staunen kann, dass hier in dicht gedrängtester Form Aussagen weitreichendster Art gemacht sind. Dieser Psalm hat übrigens keine Überschrift, da ist kein Verfasser genannt, und da steht nicht drüber Psalm Davids oder so, wie wenn damit signalisiert werden soll, der ist von der Ewigkeit her, dieser Psalm. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wieder, das heißt gegen, also wieder nur mit einem I, wieder den Herrn und seinen Gesalbten. lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Nun ist hier ein Doppelpunkt, das ist schon ein Stück Auslegung. Denn das, was jetzt kommt, hängt zusammen mit dem Reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Wen? Nun, die Herren, die Rat halten gegen den Herrn und seine Gesalbten. Er wird sie schrecken. Und nun könnte man denken, ja, was kommt jetzt? Wenn er im Zorn redet, dann schlägt er alles kurz und klein. Jetzt kommt sein Reden. Ich aber, also Gott spricht hier, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das ist nicht Moskau, das ist nicht Rom, das ist Jerusalem. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich will jetzt an der Stelle abbrechen, der Psalm ist voller Prophetie. Im ersten Teil wird die Situation, ich könnte sagen, die Weltlage geschildert und da wird es auf den einen Nenner gebracht. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Da kann man fragen, ja, wieso denn gegen den Herrn? Der spielt doch weithin in den Programmen, in den Regierungsprogrammen im Osten und Westen überhaupt keine Rolle mehr. Weithin. Wieso ist denn gegen den Herrn gerichtet? Nun, das lässt sich sicherlich einfach so erklären. Gott hat seinen Herrn, seinen Gesalbten, den König in Zion eingesetzt. Da ist ja der erste Teil schon geschehen. Das kann man abhaken. Und wenn die Welt seit 2000 Jahren immer noch so tut und lebt und die Könige immer noch so regieren, wie sie regieren und ihre Macht ausüben und wenn das immer noch so weithin in der Masse, in der Mehrheit so verläuft, als ob es diesen König gar nicht gäbe, dann ist das ein Regieren, ein Rathalten gegen den Herrn. Das ist es. Ich will diesem Psalm 2 ein neutestamentliches Wort an die Seite stellen. 1. Johannes 5, 19. Da ist es eigentlich noch dichter auf einen Nenner gebracht. Johannes. 1. Johannes 5, 19. Der sagt kurz und bündig, wir wissen, dass die ganze Welt im Argen liegt. Dieses Wort Arg oder der Arge, jetzt habe ich ja schon verraten. Das ist also nicht so, wie man im Schwäbischen etwa dieses Wort arg verwendet. Ich weiß nicht, wie das im Siegerland ist. Also jetzt muss ich ein bisschen von Württemberg was hertransportieren. Vielleicht, da kann es sein, dass man so im schwäbischen Slogan sagt, das ist aber arg schee. Was, versteht ihr den Ausdruck? Ja? Also großartig sind wir nicht so weit voneinander. Arg schön. Wisst ihr, wenn man das überlegt, arg schön, also jetzt Hochdeutsch sehr schön, ist eigentlich ein Unding in der Formulierung, arg schön. Ja, was soll denn das sein? Entweder schön, dann ist okay, oder entweder ist arg, dann ist schlecht, dann ist böse. Aber das bringen die Schwaben fertig, das zwei Dinge so miteinander zu kombinieren, dass man sagen muss, ja, so ist es auch wieder. Also arg schön. Das ist hier nicht mitgemeint. Wenn die ganze Welt im Argen liegt, dann gibt es darüber keine Kompromisse. Dann darf man nicht Abstriche machen und denken, naja, also ganz so schlimm ist vielleicht doch nicht, sondern die Welt liegt im Bösen. Der Arge ist der Böse. Und man kann es noch deutlicher sagen, man muss es erklären, weil Johannes das so kurz formuliert hat. Die ganze Welt liegt im Machtbereich des Bösen. Da können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Das ändern wir nicht. Ich will, gestern Abend haben wir es ja umgedreht gemacht, ich will dem Johannes jetzt den Apostel Paulus an die Seite stellen, Galater 1, Vers 4. Dort ist positiv formuliert, weil Paulus hier die Gemeinde im Auge hat, aber die Gemeinde im Blick auf ihren Hintergrund. Da sagt er nämlich, ihr seid errettet aus dem gegenwärtigen, bösen Äon. Luther übersetzt Welt, aus dieser gegenwärtigen, bösen Welt. In manchen Übersetzungen wird der Begriff Äon ja so wiedergegeben. Aber es ist besser, wir bleiben hier beim Grundbegriff Äon. Das ist eine bestimmte Heilszeit im Gesamtplan Gottes. Aber Paulus charakterisiert nun diese Heilszeit, die jetzt ist, die jetzt abläuft. Er sagt, das ist der gegenwärtige, nicht schöne, sondern böse Äon. Böse, weil der Böse die Oberhand hat. Nicht die alleroberste Oberhand hat er nicht, aber er hat Großmacht und vieles, da kommen wir dann noch drauf. Böse, weil der Böse da ist. Paulus kann in Römer 8 sagen, das ist auch ein umfassendes Wort im Blick auf unsere Welt, dass die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt mit uns, die wir ja auch seufzen. Und das ist eine ganz wichtige, ich möchte geradezu sagen, einmalige Hintergrundinformation, die wir da bekommen. Das lesen wir an nicht wenigen Stellen. Das heißt, an wenigen Stellen. Und wenn wir in der Bibel auch, und wenn wir in die Weltliteratur hineinschauen, dann lesen wir es erst recht gar nicht. Also eine wichtige, einmalige Hintergrundinformation, dass die Schöpfung, das heißt, das, was wir erleben, hautnah, das, was die Forscher unsere Tage herausbringen, dass so und so viel Prozent unserer Wälder sterben, dass das Wasser kaputt geht und all das, was schöpfungsmäßig abläuft und bald gar nicht mehr richtig läuft, dass das all das von dem Apostel Paulus bereits erkannt, erfasst und so bezeichnet worden ist. Seufzende Schöpfung. Warum? Weil sie mit hineingerissen wurde in den Fall. Wir haben es mit einer gefallenen Schöpfung zu tun. Durch die Schöpfung geht ein Riss hindurch. Wir haben uns heute Morgen kurz unterhalten und im Blick auf den Verschleiß. Wir sollten uns ja immer wieder auch mal vergegenwärtigen, dass wir eigentlich in dieser Welt nur biologisch existieren, weil es den Verschleiß gibt. Oder ich kann es noch schockierender sagen, wir leben biologisch in dieser Welt nur, weil es den Tod gibt, das heißt das Sterben. Man muss ja eigentlich zwischen Tod und Sterben unterscheiden, jetzt vom biblischen Denken her. Also es geht hier um das Sterben. Nicht wahr, wenn wir ja unser Stück Fleisch essen, dann ist dafür ein Tier gestorben. Und wenn einer sagt, ja bitteschön, ich bin Vegetarier, ich will die Schöpfung so nicht plagen, ich esse nur Gemüse und Salat, dann muss der Salatkopf auch abgeschnitten werden, bevor er gegessen werden kann. Der muss auch sterben. Also die Vegetarier sind hier auch nicht außer Beschneider. Wir leben biologisch alle nur samt und sonders, weil in dieser Welt es den Verschleiß des Sterbens gibt. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Gehört zur jetzigen Schöpfung. Ich sage, das ist der einprogrammierte Tod. Einprogrammiert ist unsere Lage. Noch schärfer wird Paulus in Römer 11, Vers 32. In Römer 8, dort ist sozusagen der Blick auf das äußere Schöpfungsgeschehen, nicht wahr? Wir schauen die Wälder, wir sehen das Wasser, wir sehen das Biologische. Und da in Römer 11, Vers 32, da zeigt Paulus den geistigen Hintergrund, wenn er sagt, Gott hat alle eingeschlossen in das Gefängnis des Unglaubens oder Ungehorsams. Man muss sich diesen Satz einmal überlegen. Der Paulus traut sich etwas, das zu sagen. In diesem 11. Kapitel handelt er ja von der schließlichen Rettung Israels und schließlichen Rettung aller und Juden und Heiden. Und da kommt er eben zu dieser Aussage. Gott hat beschlossen, alle, Juden und Heiden, also das Eigentumsvolk Israel und die Nationenvölker, er hat alle eingeschlossen in das Gefängnis des Ungehorsams. Ihr wisst ja, wie es weitergeht. Auf das er sich aller erbarme. Nicht wahr, das, auf das er sich aller erbarme, das steht über allem. Aber das Gefängnis des Ungehorsams, das signalisiert den jetzigen Zustand. Das ist noch böse Aktualität. Man könnte sagen, das ist so etwas wie das Ergebnis der biblischen Grundlagenforschung. Und dass die Bibel gründlich ist, merken wir nicht nur bei diesem Thema, sondern überhaupt. Das Wort Gottes ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert und dringt durch und klärt auf und deckt auf und macht klar und unterscheidet bis ins Einzelne hinein. Also biblische Grundlagenforschung. Und zu dem Ergebnis kommt an dieser Stelle das Wort im Gefängnis des Ungehorsams. Alle, samt und sonders. Wer meinte, Paulus habe sich hier etwa einseitig verirrt oder sei ihm der Gaul durchgegangen oder sowas, der soll ihn hören, was er im Epheserbrief geschrieben hat. Da sagt er in Kapitel 2, Vers 1, von dem Geist, der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Da deckt er ja noch mehr den Hintergrund auf und zeigt, den Geist, der dahinter steckt, der da treibt, ist der Geist, der stets verneint. So hat ihn Goethe genannt in seinem Faust. Der Geist, der stets verneint. Das ist von Goethe natürlich so auf einen Reim gebracht, aber das ist nicht bloß ein Geist, der verneint, sondern ein Geist, der das Böse durchaus bejaht und das Böse will, das Verkehrte will, der den Widerspruch gegen Gott will, natürlich. Aber obwohl Goethe das so gesehen hat, hat er ihn auch nicht überwunden gehabt. Den Geist, der stets vermeint. Epheser 6 spricht von den Herren der Welt. Das sind nicht vordergründig die Herren der Welt, sondern Paulus deckt auch hier auf. Von den Kosmokratoren, von den Weltbeherrschern, von dem, was umtreibt. Und die Menschen, die vordergründig die Schalthebel bedienen, die Schalthebel der Macht, aber auch Getriebene sind und es weithin nicht wissen. Und Jesus? Am Sonntag, also morgen in einer Woche, kommt im Evangeliumsrundfunk vormittags, ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht genau, aber es könnte sein 9.30 Uhr, eine Morgenfeier mit dem Thema, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Das Thema habe nicht ich erfunden, das hatte Jesus so formuliert. Und damit hat er ein Wort zur Weltlage gesagt. Das steht schon lang in unserer Bibel. Als Jesus das gesagt hat, das hängt ja zusammen mit den Fragen, die Jünger hatten, wie wird es denn sein, wie das Zeichen einer Wiederkunft und so. Und die wollten Auskunft und Jesus gibt die Auskunft, hat sie damals gegeben. Und er hat das mit einer Deutlichkeit sondergleichen, ich bin lange über dieses Wort gestolpert und habe das gar nicht so wahrgenommen, aber eines Tages hat es gezündet, dass Jesus hier etwas unwahrscheinlich Klares sagt. Da will er sagen, ihr sucht und forscht da rum und wie wird es kommen und vielleicht verliert ihr euch in Spekulationen, ich will euch was sagen. Schaut in eure Bibel hinein, schaut auf die ersten Blätter eurer Bibel, dort könnt ihr bereits nachlesen, wie es am Ende sein wird. Nämlich wie zur Zeit Noahs. Und wie zur Zeit Lots. Das ist ein Wort Jesu, das uns die Weltlage erklärt. Natürlich müssen wir jetzt hergehen und fragen, ja, wie war denn das zur Zeit Lots? Unsere Zeit ist Noah. Und die Bibel berichtet ja das auch in sehr verdichteter Form. da muss man schon graben und suchen und forschen. Und dann kann man so viele Parallelen feststellen zu unserer heutigen Zeit. Das fällt absolut nicht schwer. Bis in einzelne Züge hinein. Also, Sonntag, den 20. September, Evangeliumsrundfunk, ich empfehle es. Ist eine Fortsetzung dessen, was heute dran ist. Böse Zeit, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Die 2000 Jahre, die wir hinter uns haben seit dem ersten Kommen Jesu, laufen unter diesem Thema, böse Zeit. Jesus ist gekommen in diese Welt herein und ist angetreten von Anfang an gegen den Fürsten dieser Welt, der nichts anderes wollte als von Anfang an den Sohn Gottes töten. Schon im Mutterleib. Wisst ihr warum? Wenn sich Josef der Maria nicht angenommen hätte, er wollte sie ja verlassen. Weil er meinte, das, was in der Maria zur Welt kommen sollte, das sei von einem anderen. Und da hat der Gott seine Hand im Spiel gehabt. Weil die Maria unter der Last hätte leben sollen, dass sie ein uneheliches Kind zur Welt bringt. Darauf stand in Israel Steinigung. Von Anfang an wollte der Teufel den Sohn Gottes umbringen. Und dann Kinder mal zu Bethlehem. Es geht doch gerade so weiter. Nazareth, zum Felsen hinabstürzen. See Genezareth, der Sturmwirbel, dass die Jünger ja aufschreien, erfahrene Fischer aufschreien und meinen, sie gehen unter. Böse Zeit, Jesus gekommen, um gegen den Bösen anzutreten. Er hat den Sieg davon getragen. Der Böse ist besiegt, das wissen wir ja aus dem Wort. Aber noch ein anderes Wort, das uns die Weltlage charakterisiert. 2. Korinther 4, Vers 4. Dieser Böse, der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, der mit seinem Geist, das heißt mit der geistigen Macht, die inspiriert, die treibt, die anspornt. Dieser Böse hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, dass sie nicht sehen können das helle Licht des Evangeliums. So schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Das ist eine Erklärung dafür, warum so vieles falsch läuft. Das ist auch eine Erklärung, warum wir in der Welt weithin die große und so dringlich erbetene und erwartete Erweckung nicht haben. Da und dort bricht es zwar auf, zweifellos, das können wir erfahren, Gott sei Dank, aber ich weiß nicht, ob Reinhard Bonnke mit seinen Großaktionen in Afrika, dort wo er sich als Mähdrescher Gottes ausgibt, und wo dann Berichte kommen, die von Erfolgen nur so strotzen, ob das wirklich so ist. Also ich stelle das in Frage. Bisher noch stehen wir in der ganzen Welt unter, leider muss ich sagen, unter dem Satz, der Ungläubigen sind verblendet. Und das gilt leider auch noch für den Großteil in Israel. Die Decke über den Augen. Das prophetische Wort erklärt uns die Weltlage. Und das ist der biblische Befund. Da können wir ja Fortsetzung machen. Ich war, um aus dem Wort noch mehr Aussagen herauszufiltern, die zeigen, wie unsere Situation in der Welt ist. Situationsklarheit. Wir müssen darüber Klarheit haben. Da dürfen wir uns nicht selber etwas vormachen, uns in irgendwelche Illusionen hineinsteigern, auch nicht in fromme Illusionen. Natürlich kommen da Fragen. Fragen, die sich vielleicht aufgrund dieses Sachverhaltes ein Stück weit beantworten lassen. Warum ist nach 2000 Jahren Evangeliumsverkündigung unsere Welt nicht besser geworden? Natürlich könnte man diese Frage herumdrehen und dann so fragen, ja, also, wenn es diese Evangeliumsverkündigung in den 2000 Jahren nicht gegeben hätte, wäre dann vielleicht unsere Welt noch viel, viel schlechter oder noch schneller viel schlechter geworden, als es heute ist. Warum gibt es in dieser Welt noch so viele Menschen, ja eigentlich die Mehrheit, die ohne Gott leben? Warum ist die Gemeinde Jesu, das heißt das Volk, das eigentlich im Namen Gottes in dieser Welt angetreten ist und seine Funktion ausüben soll, seine Gegenmacht, die Gegenmacht Gottes einbringen und einsetzen soll in dieser Welt, warum ist die Gemeinde Gottes in dieser Welt so zerrissen? So ein kleiner Haufen. Und dieser kleine Haufen, also im Vergleich zur großen Masse der Menschheit, klar. Und dieser kleine Haufen ist nicht nur oft zerrissen, sondern auch zerstritten. Also da könnte mancher ins Fragen, um nicht zu sagen, ins Schleudern kommen und sagen, lieber Gott, wo bist du denn jetzt mit deinen Möglichkeiten? Du könntest doch, bitte, du greif doch endlich ein und verschaff doch einmal deiner Sache freie Bahn und zeig doch, wer du bist. Lass doch einmal dein Können los und deine Größe und greife doch ein. Psalm 2. Psalm 2 schildert in 4 Versen die Weltlage. Das heißt, da darf sich nach Gottes Ratschluss und Plan etwas austoben. Die Heiden toben, heißt es ja da. Und das Überraschende ist, dass bei all diesem Toben und Ratschlagen und bei all der Auflehnung und nicht wahr, lasst uns zerreißen ihre Bande, wir wissen selber, was läuft und wie man es machen muss und so, wir brauchen uns auch nicht Vorschriften machen, da von einem Gott, den es vielleicht gar nicht gibt. Und dann heißt es, aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer. Das ist übrigens, soviel ich weiß, die einzige Stelle, wo vom Lachen Gottes die Rede ist. Isaac, Gott hat mir ein Lachen zubereitet, aber da wird es auf den Menschen Isaac bezogen. Gott lachet ihrer. Das ist kein hämisches Lachen, sondern das ist das überlegene Lachen dessen, der alles in der Hand hat. Und sagt, was seid denn ihr für Kameraden da unten? Also was treibt denn ihr alles zusammen? Wie blustert ihr euch auf? Was meint ihr bloß, was ihr könnt? Das überlegene Lachen Gottes. Der Herr spottet ihre, heißt es sogar. Ich will doch zeigen, wer das Sagen hat. Wisst ihr, wir müssen, wenn wir das prophetische Wort studieren, auch in der Lage sein, das einzukalkulieren, dass Gott dem Bösen, dem Argen, den Herren mit ihrem Ratschlagen und all dem, was hier so kurz skizziert ist, dass Gott dem allem einen ganz bestimmten Zeitraum gibt, einräumt, dass das so laufen kann und darf. Das beantwortet ein Stück weit die Warum-Fragen. 2000 Jahre Evangeliumsverkündigung mit diesem mageren Ergebnis, zerstritten und problemgeladen und menschlich bis zum geht nicht mehr und so bruchwerkhaft und stückwerkhaft und unvollkommen und zum Davonlaufen manches Mal. Das erklärt es ein Stück weit. Gott bringt es fertig, mit diesem Bruchwerk sein Werk durchzusetzen, dass ich am Ende kein Fleisch rühme, kann Paulus sagen. Kein Fleisch. Niemand. Dass am Ende deutlich ist, Gott ist es, der es schafft und nicht wir Menschen. Auch nicht in einer prozentualen Beteiligung. Nicht. Es ist letztlich Gottes Kraft, Gottes Erbarmen, die er in seine Leute, in sein Werk hineingibt in dieser Welt. und dass es Gottes Erbarmen und Gottes Macht ist, das wird daran deutlich, dass das Drumherum, die Gegenmacht, das Böse, das in einer scheinbaren Übermacht all das, was Gott in dieser Welt so klein, keimhaft hervorbringt, zu erdrücken sucht, dass Gott es dann trotzdem durchbringt. Seine Sache. Er schafft es. Wenn wir den biblischen Befund auswerten, ich sage noch einmal, das kann heute Abend dann nur ein Bruchstück dessen sein, was uns die Bibel hier überhaupt aussagt über die Weltlage. Wenn wir das jetzt auswerten, dann müssen wir folgende Dinge sagen. Einmal, in unserer Welt ist der Teufel los. Und das nicht so, wie wir das manches Mal gebrauchen da und dort, wenn jemand so seinem Ärger und seiner Not Luft machen will, da ist aber der Teufel los oder so. Oder dass man sagt, da ist mir der Teufel los. Sondern buchstäblich, er ist los. In unserer Welt ist buchstäblich der Teufel los. Jesus lässt keinen Zweifel daran, ihn als Fürsten dieser Welt zu bezeichnen. In der Versuchungsgeschichte darf der Teufel dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, unwidersprochen sagen, das alles ist mir übertragen, die Reiche der Welt. Und ich kann sie geben, wem ich will. Und ich kann sie dir, dem Sohn Gottes, geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Übrigens, unter dem Aspekt der Anbetung fällt für mich auf das, was heute in vielen Kreisen läuft, unter dem Stichwort Anbetung, auch ein entsprechendes Licht. Nicht alles ist Anbetung, gottgewollte, biblische, geistlich gewirkte, geistlich vom Geist Gottes gewirkte Anbetung, was heute unter dem Schlagwort läuft. Ich deute das nur an. Der Teufel will auch Anbetung. Und wenn er sie vom Sohn Gottes bekommen hätte, dann hätte er das, darf ich so sagen, mit Handkuss genommen. Der Fürst dieser Welt wurde von Jesus ernst genommen. Nur wir Menschen lassen uns weithin so blenden und sind der Meinung, es gäbe ihn gar nicht, das kann dem Teufel bloß recht sein. Wenn die meisten Menschen meinen, es gäbe ihn überhaupt nicht. In der Bibel wird deutlich, gerade an der Summe der vielen Bezeichnungen, die er bekommt, was für eine Macht er hat und wie er ernst genommen wird. Ich möchte sagen, das ist auch prophetisches Wort. Ich war, wenn da gleich am Anfang von der Schlange gesprochen wird und dann vom Satan bei Josua, bei Sacharja meine ich, in der Josua-Vision, vom Satan, Diabolos, Mörder von Anfang an, der Vater der Lüge, das sind alles Bezeichnungen, die die Bibel ihm beilegt. Deshalb groß Macht und viel List sein grausam Rüstung. Das ist ein Punkt der Auswertung. Weiter, wenn der Teufel los ist, müssen wir auch festhalten, dass er ein großes Machtpotenzial hat. Das ist keine so belanglose Angelegenheit. Epheser 6, Mächte, Gewalten, Kosmokratoren, dort zählt Paulus sie nämlich auf, Weltbeherrscher der Finsternis, böse Geister. Nicht wahr, das Sichtbare wird ja bestimmt vom Unsichtbaren. Das, was wir in der sichtbaren Welt vor Augen haben, ist ja nur eine, soll ich sagen, Auswirkung von der unsichtbaren Welt her. Das Machtpotenzial, von dem uns die Bibel spricht, im Blick auf den Bösen, macht deutlich, dass dem Satan ein hochintelligentes Machtsystem der Finsternis zur Verfügung steht. Ein Machtsystem. Fast hätte ich gesagt, das ist das WWW. Wisst ihr, was ich da meine? Englisch heißt ja World Wide Web, das weltweite Netz, weltweite Vernetzung. Ich kann das selber nicht hantieren, da laufen heute Dinge, da komme ich schon längst nicht mehr mit. Obwohl unser Sohn gemeint hat, Vater, du musst ja auch einen Computer anschaffen und musst dich da noch einarbeiten. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich habe den Eindruck, was da alles im Internet läuft, was da alles möglich ist. Wahrscheinlich, das ist ja zur Zeit, oder kam schon die Meldung durch, weiß ich jetzt nicht, die ganze Clinton-Geschichte soll ja im Internet kommen, mindestens in Auszügen. Ja, was gibt denn das hin, sagte mal. Das heißt, jeder kann es dann abrufen und jeder kann sich da kundig machen. Ein intelligentes Machtsystem der Finsternis. Wir stecken mittendrin. Und die Methoden, vordergründig läuft das alles ab und irgendwie haben wir alle schon damit zu tun gehabt. Aber eigentlich müssen wir diese Methoden, von denen übrigens Paulus auch in Epheser 6 spricht, diese Methoden sind letztlich aus dem Arsenal Satans, als da sind, verstellen, verführen, verklagen, blenden, verdächtigen, vermischen, verfälschen, verharmlosen, verleumden, hinten herumreden, fromm spielen und so weiter und so fort. Das sind satanische Methoden. Und dieses intelligente, böse Machtsystem hat das zum Ziel, ich möchte jetzt wieder an einen Vortrag erinnern, antichristliche Kennzeichen der Verführung, den ich hier schon mal gehalten habe, hat das zum Ziel, eine weltweite Auflehnung gegen Gott hervorzubringen. In einem weltweit verzweigten Netz, das sich bündelt schließlich in der Auflehnung gegen Gott. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. In dem gottlosen, letztlich antichristlichen System, bitte, Psalm 2, die Könige der Erde lehnen sich auf. Gottlos, aber nun dürfen wir nicht denken, dass das Ganze so selbstverständlich zu durchschauen ist. Gottlos im religiösen Gewand. Das, was sich hier an Gottlosigkeit zusammenbraut, ist religiös, das heißt fromm getarnt. Und darum ist so gefährlich. Ziel Satans. Eine weitere Auswertung ist, dass wir weltweit Gefangene der Sünde und des Bösen sind. Ich erinnere nochmals an das Gefängnis, Römer 11, Vers 32. Wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, ja, was können wir dann dafür? Wir sind alle Gefangene, wir sind alle eingeschlossen in das Gefängnis des Bösen, des Ungehorsams. Bitte schön, was soll er uns dann zur Rechenschaft ziehen können? Wir können halt nichts dafür. Dann möchte ich zur Antwort geben, doch, wenn du heute noch ein Gefangener des Bösen bist, wenn du heute noch im Gefängnis drin sitzt, dann musst du dir sagen lassen, Freund, es ist längst einer gekommen, der hat die Tür aufgemacht. Der ist in das Gefängnis hineingegangen und hat die Gefängnistür von innen aufgebrochen. Und seitdem kann Jesus sagen, ja, was kann er sagen? Ich bin die Tür. Du kannst herauskommen. Keiner muss zwangsläufig Gefangener der Sünde und des Bösen sein. Das heißt, keiner muss zwangsläufig in diesem Gefängnis drin sitzen bleiben. Keiner. Aber natürlich trifft hier auch das andere zu, dass die Welt in ihrer Mehrheit blind ist für dieses Evangelium, obwohl es ja weltweit verkündigt wird. Evangeliumsrundfunk für die ganze Welt. Die Strahlen gehen ja um den ganzen Globus. Natürlich braucht es auch die Empfänger, klar, aber wir haben heute ja die weltweite Verkündigung. Es geht um das Herausrufen derer, denen Gott den Sinn öffnet, das Ohr öffnet. Ich habe für morgen schon die Losung gelesen, da kommt das Wort aus den Sprüchen, Das Sehen die Auge und das Hören die Ohr macht beide der Herr. Er wirkt auch das. Aber nicht wahr, wir dürfen das, du kannst herauskommen. Es gibt die Tür, die geöffnet ist. Jesus ist diese Tür. Die Tür hat einen Namen. Du kannst dich an einen wenden. Du kannst ihn anrufen, sagen, bitte hol mich da heraus. Oder wie wir das auch formulieren wollen. Wir dürfen das nicht angepasst sagen, weil wir denken, ja, der Mensch von heute, der könnte, weil er so ist und diese und jene Wünsche hat und was weiß ich für Bedürfnisse und dem muss man das heute alles anders bringen. Und dann fangen wir an, das Evangelium in seinem Herausrufecharakter anzupassen. Geschieht er heute weithin, leider. Fangen wir an, das Evangelium anzupassen. Sprechen gar nicht mehr von der Tür, sondern fangen dann an, zu sagen, wie man sich im Gefängnis nicht einrichten kann. Da kann man dann vielleicht sogar in diesem Gefängnis Anbetungstänze machen, die ich absolut nicht mag, weil ich mich frage, was soll denn das? Der Patient kann doch dem Arzt nicht vorschreiben, was für eine Arznei geben soll. Der Arzt muss doch feststellen, welche Arznei ist für den Patienten richtig. Und zwar aufgrund der richtigen Diagnose. Aber heute ist weithin so, dass man meint, eben der Mensch im Gefängnis, der stellt fest, wie das mit seiner Arznei aussehen soll. Wenn wir da hineinhören, was das prophetische Wort über die Weltlage sagt, und wenn wir das jetzt auswerten, oder auch anbruchhaft ausgewertet haben, dann können wir feststellen, das sind alles radikale Aussagen. Wirklich radikale. Das kommt von Radix und Radix heißt Wurzel. Das heißt, es geht an die Wurzel. Das soll es ja auch sein. Das geht an die Wurzel. Man könnte auch sagen, an den Nerv. Wir können davon nichts wegnehmen oder abschwächen. Das wäre zu unserem eigenen Schaden. Was hilft denn eine oberflächliche Diagnose, die zu keiner richtigen Therapie führt? Was hilft denn das? Da meint man, wenn man dem heutigen Menschen Streicheleinheiten verpasst, dann sei ihm geholfen. Statt ihm zu sagen, Freund, wenn du dich nicht bekehrst, wenn du dich nicht mit deinem ganzen Leben an Jesus wendest, dann gehst du verloren. Wobei dieses Wort verloren nicht hoffnungslos klingen muss, absolut nicht, aber ich muss das sagen, nicht wahr, wenn ein Mensch den Ruf des Evangeliums hören soll. Verloren heißt, du bist nicht am richtigen Platz. Deshalb ist dein Leben sinnlos. Ich habe noch einen zweiten Teil unter der Fragestellung, also die erste Fragestellung hat gelautet, was sagt uns das prophetische Wort über die Weltlage? Biblischer Befund, Auswertung. Warum wird uns denn das alles gesagt? Zweiter Teil. Antwort, damit wir die richtige Diagnose stellen können. Damit wir nicht im Vordergründigen hängen bleiben. Damit wir nicht einfach bloß mit Schmerztabletten anfangen heilen zu wollen. Zweite Antwort, damit wir die richtige Therapie, kam ja schon, das heißt die richtige Heilungsmethode anbieten können, nämlich die Heimkehr zu Gott. Das, was der verlorene Sohn am Schweinetrog begriffen hat, zum Vater gehen, umkehren, heimkommen, das ist die richtige Therapie. Das, was der Mensch im Gefängnis eigentlich sucht, anbieten, nämlich Jesus. Die Eleonore Fürstin von Reuss hat in ihrem unübertrefflichen Lied Ich bin durch die Welt gegangen, so fängt sie an, sehr bekannt im ganzen Lande, hat es so klar und deutlich gesagt, sie suchen, was sie nicht finden. Sie suchen, was sie nicht finden. Und manches Mal muss man denen, die das suchen, sagen, was sie suchen, weil sie selber keine Vorstellung haben. Und wenn Sie Vorstellungen haben, dann sind es falsche. Also sagen, was Sie suchen und dann das Gesuchte bringen, aufzeigen. Das heißt noch nicht, dass das immer klappt und funktioniert, klar, aber sagen. eigentlich von der Bibel her, und das ist, nun sage ich auch wieder, prophetisches Wort, eine einfache Therapie, ein einfaches Heilungsangebot, das lautet so: Werdet versöhnt mit Gott. Da muss man gar nicht viel drum herum machen. Noch einmal, warum wird dies alles gesagt? Erklärt, warum wird uns die Weltlage so erklärt und geschildert? Weitere Antwort, damit wir uns richtig wappnen, ausstatten können. Das gilt jetzt in besonderer Weise allen, die dem Herrn Jesus gehören. Was ist doch dringlich nötig, dass wir die Waffenrüstung Gottes angelegt haben? Epheser 6. Damit wir nicht in der Wüstenei dieser Welt, eben in dieser Weltlage, so wie sie uns die Bibel aufzeigt, damit wir in dieser Weltlage nicht untergehen, damit wir nicht Gefahr laufen, auch verführt zu werden, damit wir nicht vom Fürsten dieser Welt kassiert werden, wieder zurückgeholt werden in seinen Machtbereich. Was ist es da doch nötig, die richtige Waffenrüstung zu haben? Ich war ein Nordpolfahrer, der muss sich doch entsprechend ausrüsten. Ja, schon wenn einer eine Bergtour macht, dann weiß er, ich brauche Bergschuhe, ich brauche, je nach Schweregrad, ich brauche einen Eispickel oder was weiß ich, und Seil und so, muss die entsprechende Ausrüstung haben, das ist ganz logisch. Und so müssen doch wir als Christen wissen, was für eine Ausrüstung nötig ist, damit wir in dieser Welt bestehen können. Darum Situationsklarheit. Und die Ausrüstung, die dient dazu, dass wir dann auch richtig kämpfen können. Kämpfen. Nun, bei diesem Wort kämpfen müssen wir aufpassen, dass wir nicht in ein falsches Fahrwasser geraten. Und zwar deshalb, weil es ja auch eine Art von frommen Fanatismus gibt. Da kämpft zwar einer auch, aber wie ich meine, nicht richtig. Fanatiker kämpfen nicht richtig. Sie kämpfen verbissen. Sie kämpfen vielleicht in guter Meinung. Es sei die richtige Sache, die sie vertreten. Aber, soll ich sagen, kämpfen ohne Liebe wird zum Fanatismus. Paulus hat nie einen fanatischen Kampf vertreten, nie. Und wenn einer kämpfen konnte, dann war es dieser Mann. Und wenn einer deutliche Worte finden konnte, dann war es dieser Mann, zweifellos. Aber er hat auch 1. Korinther 13 geschrieben. Und wenn ich die Liebe nicht hätte, wäre das alles nichts. Dazu gehört auch das Kämpfen. Richtig kämpfen heißt den Kampf des Glaubens kämpfen. Den guten Kampf, den schönen Kampf des Glaubens. Und ich war, wenn wir vom Glaubenskampf sprechen, geht es doch gar nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt anfangen, so rechts und links auszuteilen und zu zeigen, wer wir sind und wie stark und tüchtig wir sind und so. Darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht beim Glaubenskampf in erster Linie darum, dass wir ständig dafür sorgen, bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Weil der Fürst dieser Welt nichts anderes will, als einen Keil zwischen die Gläubigen und ihrem Herrn zu treiben. Sie wegzubringen von Jesus. Glaubenskampf heißt, bei Jesus bleiben unter allen Umständen. Nun wirklich auch unter allen Umständen. Es mit diesem Herrn wagen, mit ihm durch dick und dünn gehen. Und wenn dieser Herr uns schwere Führungen und Wege zumutet, dann trotzdem bei ihm bleiben. Glaubenskampf heißt, dass der Glaube zum dennoch Glauben wird, zum trotzdem Glauben. Glauben halten. Das kann man gerade bei dem Apostel Paulus ablesen, der am Ende seines Lebens, das Wort finden wir im 2. Timotheusbrief, und das war sein letzter, der am Ende seines Lebens sagen konnte, ich habe Glauben gehalten. Da sagt der Mann nicht, ich habe so und so viele Gemeinden gegründet und dies und jenes getan und was weiß ich was. Nein, ich habe Glauben gehalten, im Glauben durchgehalten. Richtig kämpfen heißt auch die Absichten Satans durchschauen lernen. Satan mit seinen verschiedenen Methoden. Es ist nicht so, dass wir da blind bleiben sollen. Die Bibel will uns helfen, einen klaren Blick dafür zu gewinnen. Wenn Satan mit seinen Kräften und Mächten sich bemüht und einsetzt, dann will er in der Gemeinde Jesu etwas bewirken, was im Laufe der Kirchengeschichte leider immer wieder passiert ist von Anfang an, nämlich die Gemeinde auseinanderzutreiben, zu entzweien. Ist denn der Leib zerteilt? So muss Paulus die Korinther fragen. Parteiwesen. Man findet nicht zusammen. Man streitet, Entschuldigung, über Erkenntnisfragen und stellt dann die Erkenntnis über die Liebe und was da alles passiert ist. Die ganze Kirchengeschichte ist voll davon. Ich habe gestern Abend gesagt, für mich war das als Ergebnis des Lernens der Kirchengeschichte, dass es ein Wunder ist bis heute, dass es überhaupt noch Gemeinde Jesu gibt. Weil Satan diese Absicht hat, hier wieder auseinandertreiben, zerstören, entzweien. Da könnten wir denken, wenn der Teufel das mit der Gemeinde so machen will, dann macht er das überhaupt so, dann ist es seine Methode in der Welt. Natürlich gibt es in der Welt auch Streit und Krieg und so, aber sein eigentliches Ziel in der Welt und mit der Welt ist genau das Gegenteil, nämlich zusammenzubringen, zu vereinheitlichen. Satan will seine Welt, die auf ihn hört, obwohl sie es weiter nicht weiß, vereinigen, zusammenbringen, und am Ende steht da diese fürchterliche satanische Dreieinheit, politisch, wirtschaftlich, religiös, Offenbarung 13. Da arbeitet der Satan plötzlich mit einer anderen Methode. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Satan die Heilsträger in der Welt, dazu gehört auch Israel, nicht nur die Gemeinde. Israel war ja vor der Gemeinde dran, Heilsträger in der Welt zu sein, und ist dann wieder dran, die Heilsträger in der Gemeinde zu zerstören. Das will Satan. Deshalb steht, soviel ich weiß, bis heute immer noch in der PLO-Charta, dass die Existenz Israels nicht akzeptiert wird. Obwohl bei den Oslo-Verträgen ja Arafat versprochen hat, das steht in den Verträgen drin, dass dieser Passus in der PLO-Charta gestrichen werden soll. Hat er bis heute nicht getan. Das ist also schriftlich fixiert, dass die Gegnerschaft Israels das zum Ziel hat, Israel zu zerstören. Es soll dieses Land, diesen Staat nicht geben, nach der PLO-Charta. Ja, da müssen wir fragen, sag mal, was steht denn da für ein Geist dahinter? Das ist der altböse Feind, der die Heilsträger Gottes in dieser Welt kaputt machen möchte. Also das durchschauen lernen, die Absichten Satans erfassen und dagegen feststehen. Es fällt gerade in Epheser 6 auf, wenn dort Paulus von der Waffenrüstung schreibt, dass er hier nur ein Waffenstück nennt, mit dem man sich wehren soll. Das ist das Schwert des Geistes. Er hatte da einen römischen Legionär vor Augen. Das Schwert des Geistes, das heißt das Wort Gottes, mit dem sich wehren. Und da sagt er eigentlich jetzt nicht, zieht los und sozusagen mit Donner und Doria und zeigt, wer ihr seid, sondern er sagt einfach, steht fest. Fast hätte ich gesagt, habt einen festen Standpunkt. Bleibt auf dem Felsen fest stehen, eine feste Grundlage haben. Und damit seid ihr schon Glaubenskämpfer. Damit wehrt ihr euch schon. Damit tretet ihr bereits schon für das ein, was ich von euch vertreten haben möchte in dieser Welt. Wenn ihr feststeht, wenn ihr klar steht, dann seid ihr meine Zeugen. Dieses Feststehen heißt nicht Sturheit. Dieses Feststehen heißt auch nicht Extremposition. Alles nicht. Das kann es ja alles geben, nicht wahr? Gerade auch unter der Waffenrüstung. Aber das meint Paulus dort nicht. Sondern feststehen heißt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vertretet meine Sache als meine Zeugen, als meine Boten. Sagt mein Wort zur Zeit und zur Unzeit. So sagt es Paulus an einer anderen Stelle. Glaubenskampf. Aus dem allem heraus erwächst zweifellos das, was jeder Bekehrte nötig hat, nämlich die Bewährung. aus Bekehrten sollen Bewährte werden. Und Bewährung gibt es nur im Kampf, im Glaubenskampf. Unsere Weltlage darf also nicht bei uns das große Jammern, auch wenn es auf hohem Niveau geschieht, ich weiß nicht, ist dieser Satz hier angekommen? In unserem Land würde man jammern auf hohem Niveau. Der Satz soll von spät stammen, also von einem Schwaben. Wir Deutschen, wir würden jammern auf hohem Niveau. Ist ja schon was dran, leider. Also die Weltlage ist nicht einfach jetzt von uns ständig zu bejammern und zu beklagen und zu beschimpfen, zu denken, wie fürchterlich ist das in dieser Welt. Wisst ihr, da hat Blumhardt ein sehr gutes und scharfsichtiges Wort gesagt, gerade im Blick auf die Welt. Sie kann nicht, sagt er, sie kann nicht, im Blick auf Bekehrung, im Blick auf Anderssein, im Blick auf Bessersein, sie kann nicht, ja warum denn nicht? Weil Blumhardt etwas wusste von den Ketten Satans. Davon wusste er. Und da in dem Zusammenhang gibt er ja auch den Gläubigen den Rat, schimpft nicht über die Welt, sie kann nicht. Also die Weltlage für uns die Chance zur Bewährung. In dem ganzen Schlamassel, der wird nicht besser. In dem ganzen Schlamassel sich bewähren, das ist unsere Aufgabe. Merken wir das prophetische Wort mit seiner Diagnose und dann daraus für uns jetzt ein Stück Therapie. Das heißt Anwendung für unseren Glaubenskampf, für unseren Glaubensweg und dann auch die Hilfe, die wir dadurch bekommen, indem wir, das gehört ja nun zu unserem Glaubenskampf und Glaubensweg, einfach in die Welt hinein das sagen, was für die Welt Therapie, das heißt Heilungsangebot ist und bleibt. Und da brauchen wir auch in modernster Zeit nichts abmarkten und uns von was er sich für Propheten, meistens sind es ja dann die falschen Propheten, abmarkten lassen und uns einreden lassen, heute sei alles ganz anders und man müsste alles ganz anders bringen. Ja was? Der Mensch des Mittelalters und der Mensch der Neuzeit braucht den Jesus. Das ist die Heilung. Bericht zur Lage, die Lage der Nation. Es gibt ja manches Mal, nicht wahr, dass die Regierungschefs einen Bericht zur Lage der Nation geben. Ob das immer dann stimmt, ist eine andere Frage. Die Statistik ist ja nochmal eine Frage. Ob das immer stimmt und so. Man muss sich ja überhaupt fragen, aber das darf uns ja alles nicht wundern. So ist es in der Welt. Das prophetische Wort ist mit dem, was es sagt, unbestechlich. Das, was hier als Bericht zur Weltlage uns gesagt wird, das stimmt. Ziehen wir daraus die Konsequenzen? Ich möchte am Schluss das so bündeln, an einem Beispiel aufhängen. Die Titanic ist ja, fast möchte ich sagen, geradezu sprichwörtlich geworden. Ich war der Untergang der Titanic, es ist auch jüngst ein Film gedreht worden und der große Erfolge gebracht hat, zum Kassenschlager geworden. Dieses Schiff sollte ja so gebaut sein, dass es unsinkbar ist. Es war schon, ja auch in der Zeit, dieses Schiff war schon auch ein Stück Zeichen der Zeit für damals. Was damals diese Zeit an Größe, um nicht zu sagen, an Größenwahn hervorgebracht hat. Und zwar das Ergebnis. Dieses Schiff hat ja zu wenig Rettungsboote. Weil man meinte, das geht nicht unter. Und dann geschah das Tragische, dass es auf einen Eisberg aufgelaufen ist und gesunken ist. Und ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, über 1000 Menschen sind ertrunken, eigentlich im Wasser erfroren. Welche Selbsttäuschung im Größenwahn. Zu wenig Rettungsboote. Unsere Welt ist längst auf den Eisberg aufgelaufen. Längst. Aber Gott hat längst auch schon das Rettungsboot bereitgestellt. Längst. Und lässt die Menschen hineinrufen in das Rettungsboot. Und lässt den Menschen sagen, geh doch in das Rettungsboot hinein. Und viele leben noch dahin und meinen, die Sache mit dem Eisberg stimmt gar nicht und die Weltlage ist gar nicht so schlimm und das kriegen wir alles in den Griff und nehmen es nicht ernst, nehmen es nicht wahr. Seien wir solche, die im Rettungsboot sind, jetzt stimmt das Bild zwar nicht mehr ganz, aber ich will es trotzdem so sagen, die selber im Rettungsboot bereit sind, aber die immer noch rufen und sagen, werdet versöhnt mit Gott, das heißt, dass wir die Menschen ins Rettungsboot hineinrufen. Das gehört auch zu unserer Weltlage. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, durch dein Wort wissen wir, dass du die Antwort bist und die Antwort hast. Dass du der Retter der Welt bist, wirklich der Retter der Welt. Und dass unsere Welt nichts nötiger hat als dich. Dass wir dich brauchen. Dass wir das selber für uns erkennen und einsehen. Und dass wir dann auch selber Sprachrohr werden für dich. Und es anderen, ja der ganzen Welt sagen, dass du der Heiland der Welt bist. Gib, dass wir uns nicht mit vordergründigen Lösungen zufrieden geben. Gib, dass wir uns nicht dazu hergeben, wie den Wölfen zu heulen, einfach der großen Masse nachzurennen, sondern dass wir als von dir herausgerufene wieder hineinrufen in die Welt, werdet versöhnt mit Gott. Herr, du willst uns helfen, dass wir uns wieder neu ausstatten lassen durch dein Wort, stärken lassen, Orientierung verschaffen und dass wir dann getrost und fröhlich und zuversichtlich mit dir den Weg gehen bis ans Ziel. Du bist auch für uns der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Amen.